Deutschlandfunk, Systemfragen. Heute mit mir, Katrin Kühn. Die DDR, das ist ein Staat, den es nicht mehr gibt. Ein Staat, eine Diktatur mit großer Strahlkraft noch in unser Heute. Aktuell hat ein Forschungsteam neue Ergebnisse zum Thema politische Verfolgung und zwar auch zu den Familien von Betroffenen, also die Familien der Menschen, die in der DDR ins Gefängnis mussten, vertrieben wurden oder von der Stasi drangsaliert. Welche Folgen hat das auch für ihre Angehörigen, vor allem ihre Kinder, die nächste Generation? Darum geht es jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen. In den kommenden rund 20 Minuten schauen wir auf die konkreten Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, auf eine betroffene Familie und wie sie damit umgeht und auch darauf, welche Rolle die nachfolgende Generation, die Kinder also, bei der Aufarbeitung von historischem Unrecht generell spielt.
Es geht nicht allein um das Unrecht eigentlich, was im SED-Regime passiert ist, sondern es geht auch darum, wie eigentlich diese Aufarbeitung stattgefunden hat. So, man kann sagen, dass eigentlich auch die Kindergeneration natürlich Erfahrungen mit hat durch ihre Eltern, die dann eigentlich auch Anerkennung wollen. Und solange die ihre Eltern eigentlich nicht anerkannt sind für diese Erfahrungen, sie sich selbst eigentlich auch nicht anerkannt fühlen.
Nicole Immler ist das. Sie forscht an der Universität für Humanistik in Utrecht zum Nachleben historischen Unrechts und ist später in der Sendung im Interview. Erst einmal aber jetzt Blick auf die Forschung zur politischen Verfolgung in der DDR. Isabel Fahnrich-Lautenschläger ist bei uns im Team die, die das Thema schon lange begleitet und jetzt eben auch diese neuen Ergebnisse. Sie sind noch nicht veröffentlicht, aber wurden gerade bei einem Workshop vorgestellt. Worum geht es da? Was ist das auch für ein Forschungsprojekt?
Hier geht es um die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie ist Teil eines großen Forschungsverbundes, der Landschaften der Verfolgung heißt. Und sie hat das Institut für Demoskopie Allensbach mit einer bundesweiten Umfrage beauftragt. Das Besondere daran ist, es ist die erste repräsentative Umfrage, die von mehr als 1000 Menschen in Ost und West wissen will, wie sie die juristische Aufarbeitung von DDR-Unrecht bewerten. Befragt wurden außerdem knapp 300 Betroffene politischer Verfolgung in der DDR und eine ähnlich hohe Zahl naher Angehöriger, wobei diese Gruppen sich zum Teil überschneiden.
Und die Ergebnisse, was ist dabei herausgekommen?
Im Kern geht es ja um die Frage, wie Menschen nach der Wiedervereinigung 1990 für ihre politische Verfolgung in der DDR rehabilitiert und entschädigt wurden. Also zum Beispiel für politische Haft, Einweisung in Jugendwerkhöfe und Heime, weil ihnen verboten wurde zu studieren oder weil sie enteignet, also ihnen Haus oder Hof weggenommen wurden. Und dann auch, das ist der Punkt, der uns hier interessiert, wie das sowohl bei den Opfern als auch bei den Angehörigen, also vor allem den Kindern, ankommt. Wie beeinflusst das ihre Wahrnehmung vom Rechtsstaat Bundesrepublik? Und zwar sagten in der Umfrage 52% der gesamten Bevölkerung, dass sie dem hiesigen Rechtssystem vertrauen. Von den SED-Opfern sagten das nur 47% und in Ostdeutschland ist die Zahl noch geringer, nur 35%. Professor Johannes Weberling, das ist der Projektleiter an der Viadrina-Universität, hebt hervor.
Erschreckend ist allerdings, dass gerade bei jüngeren nahen Angehörigen von Betroffenen, dass dies nur 38,5% sind, die in der Bundesrepublik Deutschland einen Rechtsstaat sehen. Das ist ein alarmierender Befund, der nicht nur weitere Aufklärung bedarf, aber in Anbetracht der zu Beginn von mir zitierten, von Württemberger beschriebenen Entstehung des Rechtsbewusstseins als Resultat eines intuitiven Gleichklangs des Wertens und Bewertens auch nicht völlig überraschend ist.
Also Johannes Weberling sagt da, 38% von Kindern, zum Beispiel von politisch Verfolgten, die haben angegeben, das ist kein Rechtsstaat, in dem ich gerade lebe. Wie erklären denn er und die anderen Wissenschaftlerinnen das? Also warum ist das auch nicht überraschend?
Also zunächst einmal würde ich diese 38,5% nicht überbewerten. Generell gibt es in Deutschland ja viele Menschen, die kein Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Und außerdem ist die Zahl der befragten Angehörigen im Alter unter 45 Jahren doch recht klein gewesen. Der Befund zeigt aber trotzdem nach Ansicht der Wissenschaftler eine Tendenz, nämlich dass nicht nur Ostdeutsche insgesamt, sondern auch SED-Opfer und ihre Angehörigen dem Rechtssystem der Bundesrepublik immer noch misstrauisch begegnen. Also dem Staat, mit dem das Unrecht ja aufhörte. Grund dafür könnte sein, dass die Bilanz der juristischen Aufarbeitung, also von Rehabilitierung und Entschädigung, gemischt ausgefallen ist. Das genau hat das Projekt ja untersucht. Und das fängt damit an, dass nur 36% aller Betroffenen überhaupt einen Antrag gestellt haben.
36%, also nur etwa jede und jeder Dritte hat das dann gemacht. Und ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, aus diesem Forschungsprojekt gibt es die Schätzung, dass aktuell noch etwa 2 Millionen Menschen betroffen sind als SED-Opfer. Warum haben denn so viele keinen Antrag gestellt? Das sind ja hunderttausende Menschen.
Ja, das ist ein Bündel an Gründen. Die Hälfte der Befragten betrachtet die Angelegenheit als abgeschlossen und zum Teil auch als zu belastend, um sich dem anzunähern. Und viele sehen gar keine Erfolgschancen und immerhin 21% wussten nichts von der Möglichkeit, eine Entschädigung bekommen zu können oder sich rehabilitieren lassen zu können. Also, dass offiziell erklärt wird, was mit dir damals gemacht wurde, war falsch. Während die Umfrageorganisatoren bei Allensbach die These vertreten, dass viele aus mangelndem Interesse sich gar nicht dann informiert haben, sagen die Wissenschaftler vom Forschungsverbund das Gegenteil, nämlich dass die Betroffenen nicht ausreichend informiert wurden und deshalb nicht aktiv wurden. Und sie kritisieren die zu komplizierten und langen Verfahren. Nochmal Johannes Weberling.
Bemerkenswert ist, dass immerhin 10% der SED-Opfer, die einen Antrag gestellt haben, zu Protokoll gaben, dass das Verfahren noch laufe. Eine mögliche Interpretation ist, dass viele Menschen erst nach und nach dazu kommen, also solche Anträge zu stellen. Eine andere Interpretation könnte sein, dass das eben hier zuschlägt, was wir mehrfach beschrieben haben und auch erforscht haben, dass die Verfahren unendlich lange dauern, über 10 Jahre und mehr. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte.
Und wie wirkt sich das alles auf die Kinder der Betroffenen aus? Darum geht es ja heute auch in der Sendung. Worauf weisen die Ergebnisse dahin?
Man sollte schon im Hinterkopf haben, dass manche die Verfolgung ihrer Eltern, zum Beispiel die Verhaftung, direkt miterlebt haben. Manche sind erst nach der Wiedervereinigung geboren worden und spüren aber heute, dass ihre Eltern immer noch unter dem damals geschehenen Unrecht leiden. Vor allem aber, dass die Eltern so lange um ihre Entschädigung kämpfen müssen, macht es in ihren Augen nicht besser. Der Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung will das jetzt gerne alles noch genauer untersuchen und hofft auf weitere Förderung vom Bund.
Und da ließe sich dann ja auch, wenn genauer hinschauen, auf das Thema Unzufriedenheit und die Wut teilweise auch, oder?
Ja, genau. Und diese Umfrage ist ja auch nur ein Teil der Forschungen.
Dann hast du für diese Sendung ja auch nach einer Familie gesucht, die bereit ist, von dem allen zu erzählen, wie das ist. Und auch eine gefunden, obwohl es schwieriger war. Vater und Tochter. Und geklappt hat der Kontakt über die Berliner Beratungsstelle Gegenwind.
Genau, da habe ich mit Stefan Trobisch-Lüdke gesprochen. Das ist der Therapeut, der in dieser Beratungsstelle, aber auch in einer eigenen Praxis arbeitet und sehr viel mit ehemals Betroffenen von politischem Unrecht, aber auch mit ihren Kindern zu tun hat.
Bezieht sich die Wut auf etwas, was früher passiert ist, eine Nichtkommunikation, ein Nicht-Verstehen-Können, was da überhaupt passiert ist damals? Oder bezieht es sich eben auf die Zeit heute, dass die Nachkommen vielleicht miterleben, dass die Betroffenen, dass die Verfolgten aus der ehemaligen DDR hier mit diesem Thema immer noch zu tun haben und nicht so recht weiterkommen?
Unabhängig davon, ob sie die Verfolgung ihrer Eltern miterlebt oder erst später davon gehört haben, könnten sich Kinder diesen Vorgängen kaum entziehen. Stefan Trubisch-Lüdke sagt, wie sie damit umgehen, hängt wesentlich davon ab, ob die Familie über das Geschehene spricht.
Ist für mich?
Ja.
Das ist irgendwie ganz.
Zu Hause bei Laura Jakobs. Die 30-Jährige sitzt mit Kaffee und Kuchen auf der Eckcouch neben ihrem Vater, der sie besucht. Christian Jakobs, der wie sie nicht mit dem richtigen Namen genannt werden möchte, ist bei Trubisch-Lüdke in therapeutischer Behandlung. Der 68-Jährige erzählt, warum die Stadtsicherheit auf ihn aufmerksam wurde. Mit 14 klaute er das Motorrad seines Bruders und fuhr darauf. Mit 15 plante er, aus der DDR zu fliehen. Deshalb wurde er 1970 2,5 Jahre lang in einen Jugendwerkhof eingesperrt. Unter schwersten Bedingungen musste er Gleise im Tagebau verlegen und erkrankte dadurch schwer. Nach einem weiteren Fluchtversuch wurde er zu 16 Monaten Arbeitslager verurteilt. Wie hat er selbst mit seiner Familie später darüber gesprochen?
Immer
wenn mal eine Frage aufkam oder irgendwie eine Situation, warst du oder Mama generell eigentlich ziemlich offen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, es war ein Tabuthema.
Ja, auf keinen Fall. Man konnte nur schwer darüber reden.
Genau, vielleicht das Ausmaß quasi.
Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, versucht zu erklären, dass so ein Arbeitslager im Prinzip wie ein Konzentrationslager im Faschismus war. Also auch baulich. Von den Anordnungen der Türme, von den Stacheldrahtzäunen, von der Todeszone, von den Hunden, die da lang liefen.
Die Geschichte des Vaters habe zwar ihren Alltag nicht maßgeblich geprägt, erzählt Laura Jacobs, zu spüren war sie trotzdem. Etwa die schwere Niereninsuffizienz oder die Triggerpunkte, wenn sie an die Ostsee fuhren und er auf dem Zeltplatz mit früheren Stasi-Mitarbeitern aneinander geriet.
Diese Impulsivität, und daran erinnere ich mich zum Beispiel in Streitgesprächen und sowas, dass du schnell hochgefahren bist.
Also ich konnte über das Thema überhaupt gar nicht so richtig reden. Also eigentlich nie.
Nur die groben Eckdaten, aber keine Details in dem Fall.
Der Vater blättert in einem Ordner mit Dokumenten. Er hatte Glück, wurde 1974 von der Bundesrepublik freigekauft und als politischer Flüchtling anerkannt. 2008 beantragte er, für die Zeit im Jugendwerkhof und im Arbeitslager strafrechtlich rehabilitiert zu werden, bekam später auch eine Entschädigung.
Die Unterlagen habe ich tatsächlich alle nicht gesehen. Aber ich habe auch nie danach gefragt, kann ich mal die Dokumente dazu sehen? Es weckt das Interesse da, doch noch mehr irgendwie nachzufragen, so viel wie Papa darüber erzählen möchte.
Laura Jacobs nahm Rücksicht und bohrte nicht nach. Sie habe ihren Vater schützen wollen. Und ihre eigenen Gefühle?
Für mich ist das Geschichte, aber gefühlstechnisch, das löst eine Schwere aus, finde ich, wenn man darüber spricht, weil ich mir nur in Ansätzen vorstellen kann, wie sich das anfühlen muss, in so einem Jugendwerkhof zu sein, unter den Bedingungen. Deswegen ist es eher so eine gewisse Schwere und Traurigkeit, die da mitschwingt. Wozu Menschen fähig sind, mit anderen Menschen was zu machen, finde ich furchtbar.
Da haben sie jetzt die Gefühle. Nimm dich auch ganz schön mit, ne?
Ist in Familien ein Gespräch hingegen nicht möglich, dann reagieren Kinder auf teils entgegengesetzte Weisen. Das hat Therapeut Robisch Lüdke beobachtet. Sie identifizieren sich entweder zu stark mit den Eltern und übernehmen zu viel Verantwortung, oder sie entwickeln ein Misstrauen, das in Ablehnung umschlagen kann.
Naja, das kann natürlich dann auch umschlagen in eine Wut, klar. Also sie haben ja sozusagen als Kind von einem belasteten Elternteil eigentlich nur zwei große Reaktionsmöglichkeiten oder drei. Also sie können entweder depressiv werden, sie können Angst haben oder sie können aggressiv werden. Aggression steht ja häufig im Dienste der Angstabwehr. Das heißt also, wenn mich etwas sehr ängstigt, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht verstehen kann.
Dass die Kinder von Betroffenen die Bundesrepublik nicht als Rechtsstaat wahrnehmen, diese Erfahrung habe er bislang nicht gemacht. Vielleicht sei die Klientel in der Beratungsstelle und in seiner Praxis eher bereit, sich der Vergangenheit zu stellen und die Dinge differenziert zu betrachten. Christian Jacobs ist mit der Rehabilitierung und Entschädigung jedenfalls zufrieden. Er bekommt im Monat eine Opferrente in Höhe von 330 Euro. Außerdem gab es eine einmalige Zuwendung von 600 Euro pro erlittenem Haftmonat. Davon bezahlte er einen Urlaub und kaufte sich ein Kajak. Seine Tochter übt Kritik nur an der langen Verfahrensdauer.
Ich habe eigentlich irgendwie alles irgendwie bekommen, was ich irgendwie kriegen konnte, wollte.
Ich stelle mir dann eher die Frage, was ist ausreichend entschädigend oder nicht. Aber ich finde es gut, dass es das gibt und dass es angerechnet wird. Aber für mich stellt sich dadurch nicht Deutschland in Frage als Rechtsstaat oder nicht.
Diese Familie, mit der meine Kollegin Isabel Fanrich-Lautenschläger gesprochen hat, hat es also geschafft. Sie hat es geschafft, über das, was passiert ist, zu sprechen. Folgen hat alles aber trotzdem noch. Warum es so wichtig ist, auf genau das zu schauen, wie die Familien damit umgehen und gleichzeitig auch auf die Frage, läuft das gut mit der Rehabilitation, Entschädigungen auch. Damit beschäftigt sich Nicole Immler. Sie ist Historikerin und Kulturwissenschaftlerin an der Universität für Humanistik in Utrecht und forscht zum Nachleben historischen Unrechts, zu Anerkennungslogiken und auch zu Familiengedächtnissen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und meine erste Frage war, was heißt das denn, das Nachleben historischen Unrechts? Was steckt da dahinter, auch mit Blick auf Familien?
Ja, man kann sagen, dass eigentlich nicht nur die Opfer, die selbst Opfer von Gewalt geworden sind, sondern auch ihre Kinder und Enkel eigentlich Spuren davon tragen. Und das zeigt sich eigentlich im Familiengedächtnis. Und das spürt man, wenn man Familieninterviews macht, wenn man auch die zweite Generation und die dritte Generation spricht, dass hier eigentlich auch nicht nur Erfahrungen übertragen werden, sondern auch Erwartungshaltungen. Also wenn es darum geht, Anerkennung von Unrecht und Fragen von Gerechtigkeit, dann fühlen sich auch die Kinder und die Enkel ja angesprochen und formulieren auch ihre eigenen Erwartungshaltungen.
Und was ist das? Ein Familiengedächtnis? Das ist wahrscheinlich wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich, wie das läuft, oder? Was da übertragen wird?
Naja, wir sprechen oft im Kontext von Übertragung, Transformation, oft von Trauma, das übertragen wird. Und so will ich es eigentlich nicht nennen, weil das dann einfach sehr deterministisch ist und eigentlich sehr psychologisierend. Ich glaube, Familiengedächtnis ist etwas, wie eigentlich ja, zwischen Eltern und Kindern eigentlich unbewusst gewisse Dynamiken übertragen werden. Also in der Erziehung zum Beispiel, dass Eltern zum Beispiel sehr abwesend sind und Kinder eigentlich sehr auf sich selbst gestellt sind. Dass eine der klassischen Logiken ist zum Beispiel, dass Kinder eigentlich kaum gesehen werden, weil Menschen, die große Gewalterfahrungen mitgemacht haben, eigentlich sehr zum Beispiel es sehr schwierig ist für sie auch als Eltern sehr anwesend zu sein. Und das kreiert natürlich für die Kinder dann wieder eine eigene Erfahrung, die sich dann eigentlich auch sozusagen Opfer dieser Nachwehen des Unrechtsregimes führen. So man kann sagen, dass eigentlich auch die Kindergeneration natürlich Erfahrungen mit hat durch ihre Eltern, die dann eigentlich auch Anerkennung wollen. Und solange die ihre Eltern eigentlich nicht anerkannt sind für diese Erfahrungen, sie sich selbst eigentlich auch nicht anerkannt fühlen. Das eigentlich ist darum, dass so wichtig, dass es solche öffentlichen Anerkennungsmechanismen gibt, dass eigentlich auch dieses Gespräch in den Familien darüber facilitiert wird.
Aus dem Forschungsprojekt Landschaften der Verfolgung, da wissen wir jetzt, diese zweite Generation, die Kinder, da hat sich teilweise auch große Unzufriedenheit aufgestaut, auch mit der Bundesrepublik, also dem neuen Staat, ja, der ja eben nicht wie die DDR ist. Ist das ein Ergebnis, das Sie so auch erwartet hätten?
Ja, also das kam tatsächlich eigentlich jetzt auch aus meinen Interviews. Also ich habe drei Generationen interviewt, wie sie eigentlich die Erfahrungen mit den Entschädigungsleistungen der Deutschen, aber auch der Österreicher, mit dem Holocaust, jüdische Familien. Und da kam doch heraus, wie wichtig eigentlich die zweite Generation diese Entschädigungsleistung findet. Und sie zeigte sich nämlich in der unglaublichen, ja, man kann es Wut nennen, auf den Staat, dass der Staat sozusagen so lange ihre Eltern eigentlich negiert hat, dass sozusagen nach 1945 eigentlich die Maßnahmen so langsam etabliert worden sind, dass es so viel Widerstand gab, dass ihre Eltern so viel um Hilfe fragen mussten, aber die Hilfe eigentlich nur sukzessive gewährt wurde. Und da ist die Kindergeneration unglaublich kritisch drauf, weil man könnte natürlich sagen, es ist ein demokratischer Staat nach 1945 und tut eigentlich alles, um sozusagen die Opfer des Krieges eigentlich sozusagen anzuerkennen und ihnen auch zu helfen, sozusagen ihr Leben wieder aufzubauen. Aber de facto war es doch so, dass viele Opfergruppen, wenn man zum Beispiel denkt an die Zwangsarbeiter, eigentlich erst in den 1990er Jahren Anerkennung bekommen haben. Also von daher sieht man, dass die Kinder oft diesen Streit, den ihre Eltern nicht zur Zufriedenheit irgendwie, denen sozusagen nicht gelungen ist, die Anerkennung zu kriegen, die sie eigentlich gesucht haben, dass Kinder eigentlich diesen Streit fortführen. Und diesen Streit führen sie oft eigentlich durch die große Wut und Emotion, die in diesen, ja, was jetzt vielleicht auch in dieser Umfrage nach vorne gekommen ist. Es geht nicht alleine um das Unrecht eigentlich, was vor 45 oder jetzt im SED-Regime passiert ist, sondern es geht auch darum, wie eigentlich diese Aufarbeitung stattgefunden hat.
Das heißt, da wird daraus eine strukturelle Kritik, also bei der Familie, wo meine Kollegin Isabel jetzt zu Besuch war, da war es ja keine Wut auf den Staat, aber durchaus eine Kritik an dem Verfahren, dass das alles so lange gedauert habe, dass staatlich offiziell klargemacht wurde, dass das Unrecht, was dem Vater Christian Jacobs passiert ist und auch die Entschädigung, dass das so lange gedauert hat, das ist dann eine Systemkritik, oder? Das passt dann zu diesen Mustern, die Sie skizziert haben.
Ja, ich glaube, das passt sehr gut. oft wird die Kritik eigentlich zu klein gesehen, als ob die Kritik über die Entschädigungsmaßnahmen an sich geht. Aber was man eigentlich damit zeigt, dass Entschädigung oft viel zu klein gedacht wird, dass es darum geht, zum Beispiel nur das Ende zu sehen, was hat man zum Schluss eigentlich bekommen, aber dass man eigentlich zum Beispiel nicht schaut, ja, wie lange hat dieser Prozess gedauert. Und oft dauern diese 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, oft auch länger. Und das, so ein Prozess hat einfach sehr hohe emotionale Kosten.
Und das bedeutet, dass es wichtig ist, diese Verfahren zu verbessern, da wirklich jetzt auch noch was zu tun, wenn man jetzt mindestens diese Unzufriedenheit, aber auch die Wut bewältigen möchte.
Ja, ich glaube, das ist sicher ein Ansatz, dass man sagt, so bürokratische Verfahren, die müssen einfach sein, sie müssen transparent sein, sie müssen vor allem schnell sein. Es muss eine Art Gespräch stattfinden. Also Antragsteller, die müssen wissen eigentlich, wo sie im Prozess stehen und das Gefühl auch haben, dass sie eine Ansprechperson haben, sodass sie praktisch nicht als Bittsteller sich selbst erfahren, die praktisch auf eine Entscheidung warten, sondern dass sie eigentlich auch wirklich gesehen werden als Mensch mit ihren Erfahrungen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ist es natürlich teils schwierig, in solchen bürokratischen Prozess genau diesen Dialog eigentlich zu gewährleisten. Und ich glaube, deswegen ist auch wichtig zu sehen, dass diese Entschädigungsverfahren eigentlich nur ein kleines Instrument sind. Dass es eigentlich auch darum geht, eine größere gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, über Anerkennung. Und dass Anerkennung eigentlich nicht nur darum geht, dass hier Erfahrungen sogenannt entschädigt werden, sondern dass es eigentlich, und ich weiß es nicht, ob das hier jetzt im Kontext SED auch so spielt, also in Holland, wenn man sich anschaut, die Entschädigungsfragen, die derzeit liegen, im kolonialen Kontext geht es immer auch darum, dass hier Bürgerschaftsfragen diskutiert werden. Leute wollen gern auch als Bürger gesehen werden. Und da ist wichtig, sozusagen, solange man eigentlich nicht anerkannt ist in dieser Erfahrung, die man hat, dass man sich doch eigentlich immer als nachgeordnet sieht. Und dieser Bürgerschaftsaspekt, der ist doch häufig, denke ich, nicht gut genug diskutiert.
Es geht also um das Wie die Aufarbeitung stattgefunden hat und stattfindet, sagt Nicole Immler von der Universität für Humanistik in Utrecht, und dass die staatliche Aufarbeitung auch ein Hebel ist, damit in den Familien selbst darüber gesprochen wird, um auch das mit der Wut anzugehen, wo es sie deswegen gibt. Wie viele das aktuell in Deutschland betrifft, dazu noch diese Zahl aus dem Forschungsprojekt Landschaften der Verfolgung, eine Schätzung: 15 Millionen Menschen, selbst als SED-Opfer oder als nahe Angehörige. Das waren sie, die Deutschlandfunk-Systemfragen zur politischen Verfolgung in der DDR und welche Folgen das auch für die nächste Generation hat. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre und eure Zeit. Und wer jetzt mehr wissen möchte, wie geht es denn der ersten Generation, den Eltern, mehr zu Menschen wie Christian Jacobs vorhin? Über diese Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt haben wir schon im Februar berichtet, in unserer Vorgängersendung aus Kultur und Sozialwissenschaften, zu finden online unter deutschlandfunk.de oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die langen Schatten der Verfolgung heißt der Beitrag.